Sprechen wir über Cyberkriminalität. Auch Gangs und Kartelle nutzen ja das Netz zum Beispiel für Drogen- und Waffengeschäfte, Stichwort Darknet, aber auch im ganz normalen, sichtbaren und im zivilen Bereich wie bei Facebook, Twitter und Instagram ist man dort unterwegs und da wird es dann auch für das Medienmagazin interessant. Deswegen grüße ich Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andl zugeschaltet, die beiden Auslandsjournalistinnen, die wir hier schon öfter, aber aus Brasilien geschaltet hatten, ganz speziell aus den Favelas. Jetzt geht es aber um euer Buch. Es gibt nämlich in dem kürzlich erschienenen Buch Cyberkriminologie, Kriminologie für das digitale Zeitalter, erschienen im Springer Verlag für Sozialwissenschaften, der jetzt nur noch kurz Springer VS heißt, ein Kapitel von euch mit der Überschrift Wired Drug War. Wie hoch verdrahtet ist denn dieser Wired-Krieg, der Krieg übers Internet bei Facebook, Twitter und Instagram und vielleicht auch noch mehr?
Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr wichtigen Schauplatz des Drogenkriegs entwickelt. Es ist so, dass Gangs und Kartelle einerseits mit Waffen und Drogenprotzen, andererseits Videos zum Beispiel auf YouTube veröffentlichen, indem sie ihre Rivalen foltern. Das heißt, das Internet oder soziale Netzwerke verwandeln sich in eine PR-Plattform, mit der die kriminellen Organisationen ihre eigenen Botschaften verbreiten können. Und das ist so, dass sie eben auch neue Plattformen für sich entdecken. Also gerade ist das TikTok, also zumindest zum Beispiel junge Mitglieder des Sinaloa-Kartells filmen da ihre Drogenlieferungen wie Fentanyl, zeigen sozusagen diese Pakete oder wie sie Drogen abpacken oder präsentieren ihre neuen Waffen.
Ja, man muss natürlich sagen, dass gerade in Südamerika auch die Gangs und Kartelle schon lange online sind und waren. Die haben in Brasilien Orkut benutzt, die haben den Microsoft Messenger sehr gerne eingesetzt, um sich zu vernetzen, um ihre Logistik zu organisieren und haben das natürlich über die vergangenen Jahre stark professionalisiert, weil es ja unglaublich viele verschiedene Messenger gibt mit unglaublich vielen guten Verschlüsselungen, was dazu geführt hat, dass einfach sich auch länderübergreifend besser vernetzt werden konnte. Und ein wichtiger Faktor ist auch, dass Kartelle und Gangs ja nicht nur offline, also sozusagen außerhalb der Gefängnisse irgendwie auch agieren, sondern auch in geschlossenen Räumen. Und von dort aus kann man natürlich auch ganz wunderbar über soziale Medien kommunizieren.
Nun habt ihr mit eurer Lateinamerika-Expertise sicherlich den Fokus auch bewusst gewählt in dieser Region. Aber ist das tatsächlich ein lateinamerikanisches Thema oder global? Gibt es da bestimmte Hotspots?
Das ist natürlich ein globales Thema, aber warum Lateinamerika da ganz eine wichtige Rolle spielt, ist, weil wir einerseits den Fokus haben als Produzentenregionen, also gerade Südamerika und Brasilien sind starke Produzentenländer, also da wird aus Südamerika Richtung Europa und in die USA verschifft. Auf der anderen Seite haben wir auf den südamerikanischen Kontinenten Brasilien als Konsumentenland auch. Und die Bevölkerungsgruppen beispielsweise in Brasilien, aber auch in Mexiko sind sehr stark internetaffin. Das heißt, sie sind seit Anbeginn immer auf sozialen Medien aktiv gewesen. Und wenn man genau diese beiden Aspekte zusammenbringt, ja, wir haben einerseits Produzentenregionen von Drogen, wir haben eine starke Kriminalität, wir haben Waffenhandel, wir haben Menschenhandel und wir haben gleichzeitig eine Bevölkerung, die sehr stark online ist. Wenn man das beides zusammenbringt, entwickelt sich natürlich dieser neue Fokus, insbesondere bei unserem Thema.
Und in Mexiko ist zum Beispiel so, dass das Land über mehrere große Kartelle, die sehr stark professionalisiert sind, verfügt und natürlich auch sehr viel Geld haben und die in der Vergangenheit natürlich auch im großen Stil Regierungssoldaten entweder bestochen oder tatsächlich angeworben haben oder auch Hacker zum Beispiel dazu gezwungen haben, Jobs für sie zu erledigen. Das heißt, das ist nicht so, dass sie sich die ganze Expertise selber drauf schaffen müssen, sondern sie können tatsächlich auch spezialisierte IT-Einheiten oder Experten rekrutieren.
Inwieweit hat denn die Corona-Krise diesen Effekt noch verstärkt, also dieses Konzentrieren auf Cyberkriminalität?
Was man sehen kann, ist, also dass die Gangs, also sowohl in Zentralamerika, aber zum Beispiel auch in Mexiko und in Brasilien, soziale Netzwerke nutzen, um PR zu machen in ihrem Sinne. Das heißt, sie verbreiten entweder über Messenger beziehungsweise auch über Twitter, über andere Kanäle Anweisungen an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und bedrohen die Leute auch, dass sie Maßnahmen ergreifen werden, also wenn die Bewohner sich sozusagen dem widersetzen. Das heißt, sie demonstrieren damit nochmal ihre Stärke, also auch in Kontrast zum Staat. Und sie zeigen auch zum Beispiel in Videos, wie sie Lebensmittelpakete oder Desinfektionsmittel verteilen. Das heißt, das sind so ganz starke Image-Kampagnen, die digital unterstützt werden.
Wenn wir da einmal noch darauf schauen, sozusagen auf die Struktur irgendwie auch der politischen Organisation, ist es ja so, dass gerade in Rio beispielsweise, auch in den Favelas, die Polizei und auch die Politik versucht hat, im Endeffekt die Corona-Regeln durchzusetzen. Also zu sagen, man hat relativ schnell einen Lockdown gehabt, die Menschen müssen Masken tragen, sie sollen Abstandsregeln einhalten, sie dürfen nicht mehr arbeiten gehen, was im Endeffekt aber erstmal zu der Situation geführt hat, dass insbesondere in den Favelas beispielsweise die Menschen ihre Jobs verloren haben und damit viel stärker auf beengten Raum in ihren kleinen Wohnungen gesessen haben und der Kontakt viel größer war. Man hatte also Infektionsherde in den Favelas von vornherein und die Menschen haben sich gar nicht an die Regeln gehalten. Durch die starke Vernetzung eben auch der Gangs und Kartelle mit ihren, ja, ich sag jetzt mal, ihren Bewohnern in den entsprechenden Favelas, hat es dazu geführt, dass sie ihre Macht eben besser ausbauen konnten, weil sie tatsächlich direkt kommuniziert haben über soziale Medien. Ja, das heißt, die Kartelle und die Gangs haben einen viel stärkeren politischen Einfluss gehabt, als die Politik vom Staat es hätte haben können. Und haben eben Online-Kanäle genutzt. Ne? Also da wurden ganz stark über WhatsApp beispielsweise, über Telegram-Messenger, wurden wirklich täglich Audios geschickt oder bestimmte kleine Fotos oder Schildchen, auf denen drauf stand, so ab heute Abend 20 Uhr könnt ihr nicht mehr rausgehen, bitte setzt eure Masken auf. Es sind auch keine Restaurants mehr erlaubt, es sind keine Bars mehr erlaubt und wer sich dem widersetzt, dem werden wir schon unsere Kontrolle zeigen.
Aber was bedeutet das für euch als Journalistinnen? Wie recherchiert man konkret also diese kriminellen Trends und Profile, ohne dass man selber dabei gesehen wird?
Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen Plattformen, die öffentlich zugänglich sind und Plattformen, die geschlossen sind. Früher war es so, dass die mexikanischen Kartelle zum Beispiel ihre Drohungen unter Blogs, also in Blog-Einträge geschrieben haben oder auch Plattformen wie Blogs oder öffentliche Twitter-Kanäle dazu genutzt haben, um ihre Botschaften und Videos zum Beispiel zu verbreiten. Das ist natürlich was anderes, wenn es um geschlossenere Gruppen wie WhatsApp oder so geht. Da ist es dann schwieriger, hineinzugucken. Und auch bei Facebook ist es einfach so, dass man sich natürlich verschiedene Profile zulegt, mit denen man recherchiert, weil man sich nicht unbedingt mit seinem persönlichen Profil mit denen vernetzen möchte, weil es zum Beispiel auch neue Formen gibt wie digitales Kidnapping. Das heißt, Gangs und Kartelle nutzen natürlich dann zum Beispiel auch Facebook selbst als Informationsquelle, um relevante Informationen zum Umfeld oder Aufenthaltsort oder möglichen Schwachstellen von Journalisten heraus zu recherchieren oder natürlich auch von ganz normalen Bürgern.
Grundsätzlich muss man aber natürlich sagen, bringt es überhaupt nichts oder sagen wir mal, ist man weniger erfolgreich, wenn man allein digital und online arbeitet. Ne? Also gerade in dem Bereich, wo es um organisierte, schwere Kriminalität geht, ist es wichtig und eine Voraussetzung, dass man sich lokal auch auskennt, dass man weiß, wovon man redet, wie die entsprechenden Codewörter sind, wer sind die entsprechenden Drogenkartelle und die lokalen Drogen-Kingpins sozusagen. Das heißt, all das muss man wissen, um dann online auch gezielt recherchieren und arbeiten zu können und da eben nicht auch mit den falschen Menschen zu reden oder aber eben die richtigen aus den ganzen Fake-Profilen herauszufinden, die natürlich auch viel stärker sich jetzt verbreiten.
Man kennt diesen Spruch, Verbrecher sind der Polizei immer einen Schritt voraus. Inwieweit stimmt der in diesem Fall? Und wenn ja, wie groß ist der Schritt?
In der Frühzeit, also des Social Media Booms, also Twitter, Facebook und so weiter und so fort, konnte man schon sehen, dass die Gangmitglieder da relativ ungestört und auch sehr freizügig unterwegs waren. Das heißt, sie haben sich mit ihren Waffen gezeigt, hatten zum Teil also ihre Klarnamen noch verwendet und konnten da ungestört quasi aktiv sein. Dann gab es aber verschiedene Takedowns, die Ermittler haben natürlich auch aufgestockt und was dazu geführt hat, dass die Kartellmitglieder vorsichtiger geworden sind mittlerweile.
Also man muss sagen, natürlich sind die Sicherheitskräfte in Südamerika und auch beispielsweise in Brasilien mittlerweile wirklich stark online. Die recherchieren denen hinterher. Wir haben hier in Europa und in Deutschland nochmal eine andere Situation, weil wir hier viel stärkere Datenschutzrichtlinien haben, ja, wo man als Polizei jetzt nicht so einfach auf sozialen Medien recherchieren kann. Das ist in Brasilien beispielsweise nochmal anders. Aber grundsätzlich muss man natürlich wissen, dass diese ganze Online-Kommunikation, der Digital War, dass es auch dazu führt, dass Kartelle und Kriminelle grundsätzlich viel besser, stärker online vernetzt sind. Das heißt, sie sind grenzüberschreitend miteinander vernetzt. Und da, wenn wir sagen, als Gegenspieler haben wir sozusagen mal die lokale Polizei der einzelnen Länder, die sind nicht so gut organisiert, ja. Also es ist auch nicht so, dass sie mittlerweile in allen Ländern vom Wissen her und vom Gebrauch von Online-Medien so weit aufgestockt haben, dass sie gut miteinander kooperieren könnten. Klar, es gibt Interpol, es gibt internationale Polizeioperationen. Trotz alledem stecken dahinter immer sehr viel mehr Rechte und Richtlinien, sodass man potenziell als Krimineller immer schneller sein kann. Man kann sich diverse Burner-Fonds kaufen, man kann sich sehr, sehr viele Profile irgendwie zulegen und da kann man einfach schneller miteinander kommunizieren.
Und es geht eben bei Digitalisierung nicht nur ums Internet, sondern man sollte nicht vergessen, dass sie versuchen, sozusagen generell mit Technologien zu experimentieren. Vorangetrieben wird es natürlich auch dadurch, dass viele Mitglieder der Drogengangs extrem jung sind. Und das ist halt vor allem diese Generation der Digital Natives, die dann eben versuchen, erstmal Drohnenladungen zu fliegen oder Drohnen sozusagen als Überwachungskameras zu nutzen aus der Luft und später wird es dann übernommen.
Die wichtigste Empfehlung aus eurer Buchrecherche für die Cyberkriminologen, wo muss unbedingt nachgerüstet werden?
Naja, also es ist halt einfach ein ungleiches Verhältnis. Also wenn man sich sozusagen Ressourcen, also wie im Fall von Mexiko ansieht, die der Polizei zur Verfügung stehen, zur Bekämpfung von Kriminalität und andererseits eben diese Struktur, die Kartelle aufbringen können. Grundsätzlich ist es natürlich immer eine gute Idee, wenn man auch genug Nachwuchs hat auf Ermittlerseite. Nachwuchs, der sich sozusagen auch mit dem Internet oder mit Digitalisierung auskennt und da fit ist. Und das sieht man ja auch bei der deutschen Polizei, dass es da einfach sehr große Rekrutierungsprobleme gibt, weil die Experten, die sich sozusagen auskennen mit IT, mit Digitalisierung, dann vielleicht auch eher in der freien Wirtschaft arbeiten, weil die Gehälter und die Bedingungen viel besser sind und auch vielleicht die Behördenstruktur nicht ganz so attraktiv erscheint.
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass unser Datenschutz und unsere Richtlinien hier schon relevant sind und dass wir froh darüber sein können, dass wir das haben. Aber tatsächlich ist es so, dass die Ausbildung im Digitalen und wie ja gerade schon gesagt wurde, im IT-Bereich stark noch nachbesserungswürdig ist und grundsätzlich tatsächlich auch die internationale Kooperation würde weiterhelfen.
Was kann man als normale Nutzerin, als konventioneller Nutzer tun? Ich meine, ich habe schon vorhin rausgehört, man sollte bei Facebook nicht unbedingt posten, wann man seine Wohnung verlässt, zwecks Urlaub. Aber hier geht es ja direkt um Cyberkriminologie im Rauschgift und Waffenmilieu. Das tangiert uns doch eigentlich nicht, oder doch?
Es kann natürlich sein, dass man schon über Gewaltvideos stolpert, sozusagen per YouTube-Algorithmen oder Facebook oder wie auch immer. Und dann könnte man sich als Nutzer natürlich überlegen, ob man die meldet. Trotz automatischer Filtersysteme ist es natürlich so, dass viele Videos, also gerade aus Lateinamerika, dann doch länger online stehen. Und dass Nutzer dann sozusagen von Videos überrascht werden, bei denen Kartelle ihren Rivalen die Kehle durchsägen oder die ja verbluten lassen.
Und was man nicht vergessen darf, wenn man sich tatsächlich, also jetzt sagen wir mal, nicht unbedingt in Deutschland aufhält, aber irgendwo in Südamerika und potenziell eine Straftat sieht, sei es jetzt eben nicht nur ein Drogenhandel, sondern wirklich ein Mord, und das irgendwie kommuniziert, dann sollte man ganz stark aufpassen, wie man das macht, weil natürlich aufgrund der starken Digitalisierung auch die Gangs und die Kartelle dann potenziell nachverfolgen können, wer derjenige war, der das Ganze bei der Polizei angezeigt hat. Das heißt, da sollte man schon ganz stark darauf achten, welche sozialen Medien nutze ich, um anonym eine Straftat zu melden. Und das gibt es tatsächlich, das gibt es in vielen südamerikanischen Ländern. In Brasilien heißt das Disque Denuncia, wo man über ganz viele Kanäle, sei es WhatsApp, Telegram, Telefon, klassisch, wirklich anonym Straftaten melden kann und damit zur Aufklärung beiträgt und damit sich aber eben auch selbst schützt, indem man das, was passiert ist, potenziell mit Video und Audio weitergibt, aber bei seinem Telefon nicht lokal speichert.
Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andl, die auch als Auslandsjournalistinnen unter favelawatchblog.com regelmäßig posten, auch ihr Kapitel im Sammelband zu Cyberkriminologie, Kriminologie für das digitale Zeitalter, erschienen bei Springer VS kürzlich. Vielen Dank, dass ihr uns sozusagen akustisch dieses Kapitel ein bisschen näher gebracht habt und dann toi 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 bei euren weiteren Recherchen.
Danke. Danke.